Aus Zen, der wahre Weg, Nummer 8. Zwei Gänse schießen. Während eines Aufenthalts im Empty Gate Center in Berkeley erzählte Zen-Meister Sung San die folgende Geschichte. Eines Tages wanderte ein Jäger über ein Feld. Plötzlich flogen zwei Gänse über ihn hinweg. Er nahm einen Pfeil und schoss ihn mit dem Bogen ab. Eine Gans fiel. Der Jäger wollte erneut schießen, hatte aber keine Pfeile mehr. Also spannte er seinen leeren Bogen und schoss. Auch die zweite Gans fiel. Dazu gibt es diese Fragen. Wie schießt man mit einem leeren Bogen? Und warum stürzt die zweite Gans ab? Der Kommentar. Eines Tages fahren ein Vater und sein Sohn im Auto. Ihr Auto wird von einem Lastwagen gerammt. Der Vater wird getötet und der Sohn kommt ins Krankenhaus. Als der Sohn in die Notaufnahme gerollt wird, ruft einer der Ärzte: Oh mein Gott, das ist mein Sohn. Wie kann das sein? Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Der Jäger wollte erneut schießen, hatte aber keine Pfeile mehr. Also spannte er seinen leeren Bogen und schoss. Auch die zweite Gans fiel. Wie schießt man mit einem leeren Bogen und warum stürzt die zweite Gans ab? Dass die erste Gans fällt, ist für uns vollkommen klar. Der Jäger nimmt seinen Pfeil, er hat einen Pfeil, legt ihn auf seinen Bogen, zielt, trifft die Gans und die Gans fällt vom Himmel. Aber was ist mit der zweiten Gans, wenn der Jäger keinen Pfeil mehr hat? Wie kann er seinen Bogen spannen und schießen? Und wie kann es sein, dass die zweite Gans fällt? Das ist etwas, was unsere Logik nicht erklären kann. Und was uns deswegen beunruhigt. Irgendetwas stimmt an dieser Geschichte nicht für uns. Irgendetwas stellt eine Verletzung unseres Weltverständnisses dar, wie die Welt funktioniert. Und deswegen müssen wir das irgendwie reparieren. Aber es gibt keinen zweiten Pfeil. Wieso stürzt die zweite Gans ab? gibt eine ähnliche Geschichte aus der jüdischen Tradition, ein Witz. Ein sehr, sehr, sehr alter Mann hat eine junge Frau, die er heiratet. Und nach einiger Zeit, zu seinem großen Erstaunen, wird seine junge Frau schwanger. Und er geht zu seinem Rabbi und fragt ihn: Rabbi, ich habe eine sehr junge Frau, ich bin ein sehr, sehr alter Mann und trotzdem ist meine junge Frau schwanger geworden. Ist das ein Wunder? Und der Rabbi sagt: Ich erzähle dir eine Geschichte, die mir passiert ist. Ich war in der Wüste unterwegs und begegnete einem Berglöwen. Ich konnte nicht ausweichen, ich konnte nicht fliehen und ich war nicht bewaffnet. In meiner Not und meiner Todesangst ergriff ich meinen Regenschirm, legte auf den Löwen an und feuerte. Peng! Der Löwe fiel tot zu Boden. Der alte Mann sagte zu dem Rabbi: Das ist ein Wunder. Der Rabbi sagte: Nein. Als ich mich umdrehte, stand hinter mir ein Mann mit einem richtigen Gewehr. Und er hatte geschossen. Das ist die Art und Weise, wie man im Judentum unterweist, kennen wir auch von Jesus, Gleichnisse, Beispiele. Und diese Geschichte hat für uns eine Auflösung. Wenn wir die Geschichte verstehen, verstehen wir, warum der Löwe getötet wurde, obwohl der Rabbi nur einen Regenschirm dabei hatte. Und wir verstehen auch, wie die junge Frau schwanger werden konnte durch dieses Gleichnis. Aber hier haben wir diese Lösung nicht. Mit der Geschichte aus der jüdischen Tradition sind wir ein bisschen vertraut. Das entspricht unserem Denken. Wir müssen nur irgendeine Lösung finden. Also eine Erklärung. Und so funktioniert unser Geist auch, wenn wir mit Korans konfrontiert werden. Etwas, was unmöglich ist, wird uns präsentiert und unser Geist erträgt das nicht, keine Erklärung zu haben, nicht zu wissen, wie das sein kann. Und deswegen fängt unser Geist an, Erklärungen hinzuzuerfinden. Also, wenn die Frage gestellt wird, wie schießt man mit einem leeren Bogen? Warum stürzt die zweite Gans ab? Das geht nicht. Man kann nicht mit einem leeren Bogen schießen. Also, wenn wir mit diesem Koran konfrontiert werden, ist die erste Antwort: Das geht nicht. Vielleicht. Oder wir halten vielleicht einen leeren Bogen hin. Das wird natürlich nicht anerkannt als Voranlösung, weil es sehr unfrei ist. Und dann erfinden wir vielleicht etwas anderes dazu. Er hatte noch einen Pfeil, er hatte noch irgendwo so einen Ersatzpfeil in seinem Rucksack. Hat er dann rausgeholt. Oder, tja, vielleicht hat er einen zweiten Bogen. Oder er zieht den Pfeil aus der ersten Gans und benutzt ihn nochmal. Alles logisch. Alles logische Erklärungen, die unsere Vernunft nicht verletzen und deswegen für uns akzeptabel sind. Wird auch alles nicht akzeptiert. Warum stürzt die zweite Gans ab? Ja. Zufall. Plötzlicher Herzinfarkt. Wieder irgendeine Erklärung. Wir ertragen das nicht, dass etwas unlogisch ist. Wir brauchen eine Erklärung. Aber wenn ich im Doxan so eine Antwort gebe, dann hat sie ein paar Schönheitsfehler. Schönheitsfehler Nummer 1 ist, diese Antwort wird nicht akzeptiert. Schönheitsfehler Nummer 2 ist, der blöde Lehrer oder die blöde Lehrerin fragt nach, woher weißt du das? Warst du da? Das erfindest du doch gerade. Und aus dieser Nummer kommt man auch nicht raus. Das sind die Regeln im Doxan. Diese Möglichkeit, also entweder etwas dazu zu erfinden oder zum Beispiel auch zu sagen, das interessiert mich nicht, das ist doch nicht mein Problem. Alle diese Sachen werden nicht akzeptiert. Es gibt viele verschiedene Arten, zu zeigen, dass das nicht mein Problem ist. Also, eine Möglichkeit ist zum Beispiel, irgendwo hinzuhauen. Das wirkt sehr klar, weil wir das aus seinen Geschichten kennen. Das ist auch eine hervorragende Antwort, aber sie passt nicht zu der Frage. Oder ich bleibe einfach sitzen. Dann setzen sich Leute so hin. Zeigen ihr Sitzen und ihr Samadhi. Aber das ist nur eine andere Art und Weise auszudrücken. Ich halte das nicht aus. Ich kann mit dieser Situation nicht frei umgehen. Ich werde mit einer Situation konfrontiert, die ich nicht erklären kann, wo mir der Kompass meiner logischen Analyse, meines Verständnisses, meiner Ratio keine Richtung zeigt und dann bleibe ich einfach stehen und bin sprachlos. Das dauert eine Zeit lang, bis man sprachlos ist. Am Anfang hat man noch diese ganzen Erklärungen und die werden alle nicht akzeptiert. Dieser Punkt, wo man sprachlos ist, ist nicht angenehm. Natürlich ist er nicht angenehm. Wir wollen immer gerne wissen, wo wir sind, was gerade los ist, wie sich die Welt verhält, wie unser Verhältnis dazu ist, was richtig und was falsch ist. Und in dieser Situation, in dieser Sprachlosigkeit, habe ich das irgendwann nicht mehr. Ich habe irgendwann wirklich keine Ahnung mehr. Alles ausprobiert, alle logischen Erklärungen, alles wird abgelehnt. Womöglich auch noch sich darüber mokiert. Die Dieser Zustand der Sprachlosigkeit ist, wie gesagt, nicht angenehm. Deswegen versuchen wir ihn zu vermeiden. Das ist der Grund, warum wir immer diese ganzen Erklärungen auf die Wirklichkeit tappen. Damit wir dieses Loch in unserem Verständnis, in unserer Logik nicht erkennen. Das macht uns unsicher. Und diese Unsicherheit können wir nicht ertragen. Alle Religionen sind dazu da, dieses Loch zuzutappen. Auch Buddhismus als Religion hat genau diesen Zweck. Die ganzen Geschichten von Wiedergeburt, von großer, nicht rückgängig zu machender Erleuchtung, von Paradies und so weiter und so fort, von Karma, sind alles Flicken, um unsere große existenzielle Unsicherheit abzudecken und uns das Gefühl zu geben, dass wir sicher sind, wenn wir uns an einen bestimmten logischen Fahrplan halten können. Koans führen uns dahin und sollen uns dahin führen, dass wir damit scheitern. Der Zustand, wo ich sprachlos bin, ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich wirklich befreien kann. Die Dinge, die funktionieren, die logischen Erklärungen, die funktionieren, führen alle dazu, dass wir weiter unfrei bleiben, dass wir Gefangene unserer Logik werden, dass letztlich Logik, Ratio, Vernunft kein Werkzeug ist, was wir uns zunutze machen können, sondern umgekehrt, dass wir zum Werkzeug unserer Ratio werden, unserer Vernunft, dass wir da auch nicht mehr rauskommen. Den Punkt zu erreichen, wo ich sprachlos bin, ist unangenehm, aber unvermeidbar auf dem Zen-Weg. Es gibt verschiedene Arten von Sprachlosigkeit. Das wird uns klar, wenn wir in solche Situationen mal reinkommen. Wenn wir anfangen. Wenn uns jemand eine Frage stellt, die wir nicht beantworten können, dann gibt man halt irgendeine Antwort, das erste Mal. Und dann sagt die Lehrerin oder der Lehrer, nein, das war's nicht. Naja, okay, das war's nicht. Neuer Versuch. Beim nächsten Mal wird es schon klappen. Dann kommt das nächste Mal und ich gebe so eine ähnliche Antwort. Die erste war falsch. Also ist meine nächste Antwort anders. Das könnte es sein. Und es klappt wieder nicht. Aber meistens haben wir einen kleinen Vorrat an möglichen Antworten oder gehen nach und nach alle möglichen anderen Antworten durch. Und solange wir immer noch eine andere Antwort im Vorrat haben, einen weiteren Pfeil im Köcher, haben wir die Hoffnung, dass wir die zweite Gans damit vielleicht das nächste Mal erlegen können. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo die Pfeile alle sind. Wir haben keinen einzigen Pfeil mehr. Und trotzdem will man von uns, dass wir die Gans zum Fallen bringen. Dass wir das Koan lösen. Und dann stellt sich eine Verzweiflung ein. Diese Verzweiflung kann verschiedene Tiefen haben. Und natürlich möchten wir alle nicht verzweifelt sein. Aber wenn das passiert, heißt das nicht, dass irgendetwas falsch läuft in eurer Zen-Übung. Sondern es heißt, dass ihr der Zen-Übung gerade begegnet. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr das nie habt, wenn ihr solche Momente nie erlebt, dann fühlt sich das vielleicht gut an, aber es bedeutet, dass ihr noch nicht mal an der Oberfläche von Zen gekratzt habt. Dann bedeutet es, dass ihr höchstwahrscheinlich in Umständen seid, die es euch erlaubt, mit diesem großen Flickenteppich durch die Welt zu kommen und alles zuzukleben, was euch stört und euch nicht in den Kram passt. Das kann man machen, aber das ist nicht Zen. Zen üben bedeutet letztendlich, das zuzulassen. Wenn man diese Flicken sieht, sie abzureißen. Wenn man so einen Riss sieht, den man nicht einfach flicken kann, das zu akzeptieren. Nicht sofort zu versuchen, das irgendwie zuzudecken. Das zu tun, ist nicht einfach. Oder besser, das nicht zu tun, ist nicht einfach. Denn wir haben einfach diese Tendenz, wenn irgendetwas kaputt ist, unserer Vernunft nach, müssen wir es irgendwie heil machen. Sachen, die sinnlos sind, müssen wir sofort mit einem Sinn erfüllen. Sachen, die uns unverständlich sind, müssen sofort eine Erklärung bekommen. Und wir sind aus uns selbst meistens nicht in der Lage, darauf zu verzichten. Das passiert automatisch. Das ist ein Effekt, der eintritt, sobald irgendetwas in einem suboptimalen Bereich ist. Das ist eine sehr, sehr nette Eigenschaft unseres Geistes, dass er so funktioniert für die meisten Dinge. Wenn ich feststelle, dass irgendetwas für mich nicht zufriedenstellend ist, ganz egal was es ist, gebe ich meinem Geist damit quasi automatisch den Auftrag, besorg mir eine Lösung. Und der Geist fängt sofort damit an. Also, wenn ihr zum Beispiel Hunger habt, dann wird euer Geist euch sofort Wege produzieren, wie ihr zu etwas zu essen kommt. Ich könnte runtergehen und mir was zu essen kaufen. Oder ich könnte mir was kochen. Oder ich könnte gucken, ob noch Erdnüsse da sind. Und. Sehr freundlich, sehr hilfreich, diese Tätigkeit des Geistes, die automatisch und sofort beginnt, sobald irgendetwas aus unserer Sicht nicht stimmt, nicht so ist, wie es sein soll. Für ganz viele Dinge, wie zum Beispiel die Situation, wo ich Hunger habe, ist das ein hervorragendes Vorgehen. Wie gesagt, eine nützliche Fähigkeit des Geistes, ohne die wir überhaupt nicht klarkommen würden. Das Problem ist, diesen Mechanismus können wir nicht beeinflussen, normalerweise, sondern dieser Mechanismus benutzt uns. Sobald irgendetwas auftritt, was aus meiner Sicht nicht zufriedenstellend, stimmig oder richtig ist, fängt mein Geist an, Lösungen zu finden, Erklärungen zu finden, Auswege zu finden. Er macht das auch bei Dingen, bei denen es keine Auswege geben kann. Schönes Beispiel, was Michael immer hatte, was aber wahrscheinlich jeder kennt. Ihr habt eine Auseinandersetzung gehabt, einen Streit oder sowas mit jemand. Und ihr habt nicht gewonnen. Ihr konntet nicht das Richtige sagen, was ihr sagen wolltet. Ihr wart nicht schlagfertig genug. Und im Resultat ist es dann vielleicht so, dass es so aussah, als hätte der oder die andere Recht behalten. Was dann geschieht im Nachhinein ist, wenn ich diese Situation betrachte, wenn ich sie wahrnehme, ist unerträglich. Und mein Geist fängt sofort an zu arbeiten und erzählt mir, was ich hätte sagen sollen, wie ich es hätte sagen sollen, wie ich hätte reagieren sollen und versucht sogar ein wenig das, was tatsächlich geschehen ist und woran ich mich erinnere, ein bisschen anzupassen. Also zum Beispiel dahingehend, dass der oder die andere bei näherer Betrachtung ja gelogen hat. Kann sein. Ändert aber nichts daran. Ich habe trotzdem verloren. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Und trotzdem arbeitet unser Geist so, dass er die ganze Zeit versucht, das irgendwie gerade zu biegen. Weil er denkt, er tut uns einen Gefallen. Aber in Wirklichkeit ist das Resultat nur, dass wir gegen uns selbst kämpfen. Wir kämpfen gegen uns selbst, weil wir zwei verschiedene Versionen von Realität gegeneinander ausspielen. Es gibt einmal die Realität, an die wir uns erinnern, das, was wirklich passiert ist, und die wir nicht ertragen. Und es gibt die von unserem Geist dazu produzierte Wunschrealität, die sich für uns besser anfühlt, richtiger. Gleichzeitig wissen wir aber, das ist so nicht passiert. Weil wir das wissen, nehmen wir die Wunschrealität und wiederholen sie und wiederholen sie und wiederholen sie immer wieder in der Hoffnung, dass wir sie eher glauben können. Und wir sind die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen der Realität, von der wir wissen, wie sie war, und der, die wir gerade dazu erschaffen. Das kostet unglaublich viel Energie und es bringt überhaupt nichts. Es bringt gar nichts. Das, was in der Vergangenheit geschehen ist, kann ich nicht wieder gerade biegen. Das ist vollkommen klar. Das wissen wir alle. Trotzdem tun wir das. Wir versuchen, die Vergangenheit zu reparieren. Und das bedingt einerseits, dass wir unglaublich viel Energie aufwenden, weil wir zwei parallele Realitäten aufrechterhalten müssen und zwischen diesen hin und her schalten müssen. Wenn es nur zwei wäre, wäre es schön. In Wirklichkeit haben wir deutlich mehr meistens. Und es führt eben auch dazu, dass wir diesen Schmerz immer und immer wieder neu erleben. Und dass wir immer denken, wenn wir ganz schnell wieder eine Vorstellung, eine Erklärung, eine alternative Realität, alternate facts, wie das in Trumps erster Amtszeit hieß, darüber kleben, dann ist es auch nicht da. Das reden wir uns auch ein, dass das funktioniert. Aber eine einfache Prüfung ist, oder der Beweis, dass es nicht so ist, ist einfach, wenn ich mir anschaue, was mein Geist macht, warum kreist er eine Stunde um diese Geschichte, wenn das für ihn erledigt ist? Er kreist darum, weil es für ihn nicht erledigt ist, sondern weil ich das immer noch nicht aushalte, nicht ertrage. Und glaube, dadurch, dass ich immer ganz schnell aus diesem Erleben rausspringe, dass es dann irgendwie weggeht. Das ist so ähnlich wie der große, gefräßige Plapperkäfer, der Anhalter durch die Galaxis, das einzige Wesen, was so blöd ist, dass es glaubt, du kannst es nicht sehen, wenn es die Augen zumacht. So funktioniert das nicht. Nicht hinsehen, nicht erleben, führt nicht dazu, dass diese Realität verschwindet. Ganz im Gegenteil, das macht es sie viel mächtiger. Also, was kann man dagegen tun, wenn unser Geist das dauernd produziert und diese Neigung hat? Wir können das, wie gesagt, nicht so einfach ablegen. Aber wir können diese Situation erleben und unser Scheitern betrachten. Der Dachshornraum ist ein Ort, der zum Scheitern vorgesehen ist. In der Hinsicht, der uns mit dieser Erfahrung des Scheiterns konfrontiert. Das heißt nicht, dass man Koans nicht lösen sollte, sondern dass es ein wichtiger Bestandteil der Übung ist, damit konfrontiert zu werden, dass meine Lösungsalgorithmen, meine Methoden, meine Erklärungen, meine Pflaster und Flicken nicht funktionieren. Und zu erkennen, dass dieser Zustand, in den ich dann reinkomme, der Zustand der Sprachlosigkeit, der Ausgangspunkt ist für Freiheit. Solange ich weiß, wie das Ganze funktioniert, solange ich weiß, was die Lösung ist, solange ich weiß, wo der zweite Pfeil herkommt, solange ich eine Erklärung habe, warum die Gans runterfällt, solange es alle diese Dinge in meinem Geist gibt und ich sie nicht verbraucht habe, solange bin ich unfrei. Denn ich lasse mich nicht vollständig auf die Situation ein. Ich erlebe sie nicht. Ich versuche, etwas zwischen mich und die Situation zu stellen. Das ist das Wort Vorstellung. Vorstellung bedeutet ursprünglich, dass ich etwas vor die Wirklichkeit stelle. Die Vorstellung ist etwas, was dazu da ist, dass ich die unmittelbare Wirklichkeit nicht erlebe. Die Vorstellungen sind die Dinge, mit denen wir zuerst versuchen, Koans zu lösen. Irgendwann brechen diese Vorstellungen nach und nach weg und wir wissen nicht mehr weiter und sind sprachlos und haben keine Ahnung, in welche Richtung eine Lösung liegen könnte. Wenn ihr an diesen Punkt kommt, macht euch klar, einerseits, das ist gewollt, nichts ist falsch an eurer Übung, und andererseits, das ist die Voraussetzung, und zwar je tiefer man dieses Gefühl erlebt und je sprachloser man ist, die wirkliche Lösung zu finden. Die wirkliche Lösung hat zur Voraussetzung, dass ich alle meine Strohhalme, an denen ich mich normalerweise festhalte, alles das, was ich schon weiß, was ich bei Buddhismus gelernt habe, alle Koans, die ich vorher gelöst habe, loslasse, wegwerfe. Weil ich das mit dem Wegwerfen von mir aus nicht so gut kann, hilft mir die Doxan-Raum-Situation, das zu erkennen, dass ich damit nicht weiterkomme. Nur wenn ich an diesen Punkt komme, dass ich das alles loslasse, kann ich mich ganz auf das Koan wirklich einlassen, das erste Mal. Das kann ziemlich lange dauern. Und wenn ich wirklich an diesen Punkt komme, dann werde ich erkennen, dass die Lösung für das Koan unglaublich einfach ist. Die Lösung für jedes Koan ist unglaublich einfach. Das Schwierige ist nicht irgendetwas, was ich logisch verstehen müsste, irgendetwas, was ich lernen müsste, sondern das Schwierige ist das Verlernen, das Nicht-Tun. Das Schwierige ist, wenn diese große Unstimmigkeit mich berührt, wenn ich in eine Situation komme, in der ich keine vorgefertigte Lösung habe, wenn mir die Erklärung fehlt, wenn es da einfach ein ganz großes Fragezeichen gibt, das zu akzeptieren, dieses Fragezeichen, dieses Gefühl, was das macht, zuzulassen und nicht zu versuchen, es sofort wegzuschieben. Wenn ihr diesen Punkt erreicht, dann habt ihr die Möglichkeit, jederzeit, sofort, durch das Tor des Koans zu treten, auch wenn ihr vielleicht schon 5 Doxans, 10 Doxans oder ein Jahr damit verbracht habt. Vollkommen egal. Das, was euch hindert, ist nicht, dass das Koan schwierig ist. Auch wenn ein Koan ein Nanto-Koan ist, ein sogenanntes schweres Koan. Alle Koans werden schwer gemacht durch das, was ich nicht loslassen kann an meinen Vorstellungen. Wenn ihr an den Punkt kommt, wo ihr gescheitert seid, vollkommen gescheitert seid, keine Ahnung habt, überhaupt keine Ahnung habt, dann kommt ihr dahin, dass euer Geist sich öffnen kann und die Antwort einfach da ist. Das gilt für Koans. Und dafür ist es nützlich. Aber viel interessanter ist das, was man über die Koanarbeit lernt, das in sein normales Leben übertragen zu können. Zu erkennen, dass es ganz viele Situationen gibt, die genau diese Struktur haben. Sachen, die ich nicht ändern kann. Wo mein Lösungsfinde-Algorithmus nicht funktioniert. Also, die großen existenziellen Fragen. Wo gehe ich hin nach meinem Tod? Alter, Krankheit, Tod. Großen Themen des Buddha. Die Nachrichten, die ich nicht ändern kann. Alles Dinge, für die ich mir normalerweise irgendwelche Antworten gebe, die aber nicht funktionieren. Wenn ihr es schafft, diesen Geist von wirklich nicht wissen, was die Lösung ist, auch bei solchen Situationen aufrechtzuerhalten, dann habt ihr die Möglichkeit, frei damit umzugehen und die Freiheit, die da drin steckt, in diesem Nichtwissen zu entdecken. Solange ihr das nicht tut, seid ihr leider immer noch im Hamsterrad. Im Zen geht es nicht darum, ein angenehmes, bequemes Leben zu haben mit einem ruhigen Geist, sondern im Zen geht es darum, immer mehr, immer weiter aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und ich wünsche euch bei diesem Session viel Erfolg dabei, einen Schritt aus dem Hamsterrad rauszumachen. Vielen Dank.